die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
So, die Tür der Kinderbuchpraxis ist wieder offen. Ach, wunderbar, das Wartezimmer ist noch leer. Wo ist denn jetzt der Dr. Stefan? Stefan?
Ja, ich bin hier hinten. Ich bin gerade noch bei der Auswertung von der neuen Gymstudie.
Oh, ist die schon da?
Ja, hast du noch nicht gesehen?
Nee.
Ja, komm doch mal.
Warte mal, ich komm.
Hier, guck mal, das ist die Gymstudie jetzt hier, wie jedes Jahr vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Und das ist jetzt ganz spannend in dem Corona-Jahr, weil da gibt es natürlich schon ein bisschen paar interessante Änderungen. Hier, die zeigt zum Beispiel die Studie, guck mal hier, dass die regelmäßigen Leser und Leserinnen natürlich außerordentlich konstant dabei sind. 35% der 12- bis 19-Jährigen lesen täglich oder mehrmals pro Woche gedruckte Bücher, und zwar Bücher ohne schulischen Hintergrund, also reines Freizeitlesen. Letztes Jahr waren das nur 34%.
Ja, das ist immer so ein Vorurteil, dass Jugendliche wenig lesen. Aber wenn man sich die ganzen Gymstudien der letzten Jahre anguckt, dann ist das ein Wert, der relativ konstant ist.
Ja, das passt.
Und was auch bemerkenswert ist, oder was besonders bemerkenswert ist im Corona-Jahr, dass die Jugendlichen länger gelesen haben, und zwar durchschnittlich 74 Minuten. Oh, und wenn man das mal vergleicht mit 2019, da waren es 21 Minuten weniger. Also das ist ja schon enorm. Das waren ja
das 2019. Ist ein Sprung von 53 Minuten auf 74 Minuten. Das ist ein Sprung, ja.
Das kann man nun wirklich auf Corona beziehen, würde ich mal sagen.
Ja, ich denke, das hat damit zu tun. Und jetzt schauen wir uns mal hier nach der Gruppe hier von den regelmäßigen Leserinnen, die wir eben hatten, mal die nächsten zwei Drittel der Jugendlichen an. Da ist es so, dass 19% von ihnen alle 14 Tage zum Buch greift und ein Drittel liest einmal pro Monat oder seltener ein Buch. Und das ist zumindest, also mir kommt es vor, ich würde mal sagen, das ist ganz erfreulich hier, dass im Corona-Jahr der Anteil der Nichtleser kleiner geworden ist. Statt 18% im Vorjahr sind es jetzt nur noch 15% Nichtleser.
Also ich sage mal, das ist zwar noch nicht riesig, aber es scheint doch eine mögliche Tendenz zu sein, dass der ein oder andere sich im Corona-Jahr dann doch nicht nur vor den Rechner gesetzt hat, sondern dann zum Buch gegriffen hat und das als ernsthafte Alternative gesehen hat. Na, immerhin. Aber 15% sind immer noch ganz schön viel.
Wobei die anderen Medien auch gewonnen haben, ne? Das muss man auch sagen. Klar. Aber hier ist es, das ist fürs Buch zumindest, gut. Und E-Books spielen übrigens immer noch eine verschwindend geringe Rolle.
Und wie ist es mit Mädchen und Jungs? Das ist ja auch so ein klassisches, leider bestätigtes Vorurteil, dass Mädchen mehr lesen als Jungs?
Also mal gucken, wer liest mehr? Hier, 42% der Mädchen lesen regelmäßig, aber nur 28% der Jungs. Also das ist schon nach wie vor, ist da eine Differenz. Und bei den Nichtlesern sind die Jungs mit 20% doppelt so stark vertreten wie die Mädchen.
Ja, das ist auch nicht neu, sondern manifestiert eigentlich nur die Ergebnisse der letzten Jahre.
Mensch. Ja, also ich glaube, da müssen wir ein Rezept dagegen jetzt unbedingt neue Rezepte ausstellen, Rezepte in Form von Büchern. Und ich würde sagen, das ist eine Frage für unsere Expertin in Braunschweig. Die könnten wir doch mal gut zu Rate ziehen, oder? Die ist doch mit allen Wassern gewaschen.
Du meinst die Birgit Schollmeier?
Birgit Schollmeier. Warte mal, ich guck mal hier gerade Telefonbuch. Moment, die haben wir doch hier in unserer Kartei. Brauchen wir gar nicht das Telefonbuch. Sondern hier in unserer Kartei. So, die rufen wir mal an. Moment. Hallo?
Ja, hallo.
Hallo, Birgit, das ist schön, dass wir dich erwischen. Wir brauchen dich. Wir brauchen eine Erzieherin, wir brauchen eine langjährige, erfahrene Buchhändlerin, die mit allen Wassern gewaschen ist. Gerade hier die Ergebnisse der Gymstudie, die vorgestern rausgekommen ist. Und steht es, dass die Nichtleser sind zwar etwas kleiner geworden, im Corona-Jahr liest man wieder etwas mehr, aber das ist kein Grund zurückzulehnen. Und du bist ja Spezialistin für schwierige Fälle, also du weißt eigentlich genau, wie man auch die, die so, naja, etwas fremdeln mit dem Buch, wie man die dazu kriegt.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Eltern in den Laden kommen und sagen, mein Kind liest nicht, aber bitte jetzt such dir hier mal ein Buch aus. Ja, und ich sage mal, es gibt für jeden das passende Buch, es muss nur gefunden werden. Und das ist manchmal nicht so einfach. Da muss man ein bisschen fragen, was der andere denn eigentlich für ein Mensch ist, der mir da gegenübersteht und womit ich ihn locken kann.
Und vor allem das Kind fragen und nicht die Eltern, die dann.
Das Kind, nicht die Eltern, um Gottes Willen, ja.
Ja, das wird ja auch gern falsch gemacht.
Gerne.
Wir haben überlegen wir mal, was ist aktuell aus dem aktuellen Buchangebot, vielleicht wenn man schon mit den ganz Kleinen anfängt, was man da nehmen könnte, was man da gucken könnte. Beim Bilderbuch schon angefangen.
Ja, wir könnten jetzt natürlich hunderte Bücher vorstellen, denn Bilderbuch ist ja wirklich eine Vielfalt.
Ja.
Es ist einfach wunderbar, dass es diese Vielfalt gibt. Und aus dieser Vielfalt habe ich jetzt mal zwei rausgewählt, die mir besonders gut gefallen haben. Und das ist einmal Der Koffer von Chris Naylor Ballesteros im Sauerländer Verlag. Und Uwe Michael Gutschan hat es übersetzt. Oh, ist ja auch ein ganz bekannter
Übersetzer. Das ist ein bekannter, guter Übersetzer. Ab welchem Alter würdest du es empfehlen?
Ab vier?
Mhm.
Also bestes Bilderbuchalter. Ne? Du kannst das auch mit kleineren versuchen, aber das ist hier nicht zwingend nötig, weil diese Geschichte hat den Hintergrund, dass jemand Fremdes zu den Tieren kommt. Der Koffer ist auf weißem, das heißt leicht gelblichen Hintergrund gezeichnet, ganz klare Figuren und es fängt an, dass ein seltsames Tier kommt, staubig, müde und ängstlich. Und er hat einen großen Koffer, den er hinter sich herzieht.
Man kann gar nicht sagen, was für ein Tier es ist, ne?
Nee, kann man nicht erkennen. Das ist so ein bisschen,
sind so Strichzeichnungen, so schwarze Konturen.
So ein bisschen wie so ein Schlauch, ne? Schlauchtier.
Ja, ja. Schlange, Otter, sonst was.
Mhm. Ja, mit einem netten Gesicht. Und das setzt sich auf den Koffer, ein bisschen auch wie eine Amöbe, aber das ist so unangenehm, ne?
Nee, das sieht lieber aus. Das sieht eigentlich ganz liebevoll aus. Nur müde, schrecklich müde.
Müde, ja. Kleine Beinchen, etwas längere Arme, müde Augen.
Großer Koffer, riesengroßer Koffer.
Riesenkoffer. Wie er den geschleppt hat, ist so
frisch. Frag ich mich auch.
Mhm. Und was ist jetzt wohl in diesem Koffer, fragen die Tiere, auf die er trifft. Das ist ein Hühnchen, würde ich sagen, ein Fuchs und ein Hase. Und er sagt, ja, in diesem Koffer ist eine kleine Tasse. Ach, eine Tasse. Das ist ja komisch. Das soll reichen für einen Koffer. Nee, es ist auch noch ein Tisch für meine Tasse drin und ein Stuhl für mich zum Sitzen. Ja, wie jetzt? Das passt doch alles gar nicht in einen Koffer. Doch, doch, das passt. Und eine kleine Küche in einer Holzhütte, da kann man Tee kochen und das ist mein Zuhause. Und da sagen die, das kann ja gar nicht sein. Und dieses Haus soll an einem Berg stehen und da ist es warm und man kann das Meer sehen. Also das können sich die Tiere überhaupt nicht vorstellen. Komisch, komisch. Aber dieser Gast, der gekommen ist, der sagt, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen und schlafen, ich bin müde. Und jetzt überlegen die, sagt der die Wahrheit oder nicht und versuchen mit einem Stein den Koffer aufzukriegen. Das ist ja eigentlich ein bisschen frech, ne?
Das ist ganz schön gemein.
Ganz gemein, eigentlich
ja. Macht man nicht.
Mhm. Nein, das macht man gar nicht. Übrigens eine schöne Geschichte, dass man hier einen Bruch macht mit den Kindern und fragt, was glaubt ihr, was das Tier dazu sagt, wenn es wach wird und sein Koffer ist offen.
Ja.
Mhm. Toll, was die Kinder dann erzählen könnten.
Mhm.
So, und jetzt brechen die den Koffer tatsächlich auf, weil sie kontrollieren wollen, ob das überhaupt stimmt, was der da erzählt. Und tatsächlich, der Koffer ist im 0,nix offen und da ist eine zerbrochene Tasse drin. Und er hat ja von einer Tasse gesprochen, nicht, dass sie zerbrochen ist. Und dann ist da nur ein Foto drin von einer Hütte und von einem Stuhl und einem Tisch. Ja, und jetzt ist der Koffer kaputt. Ach du liebes Bisschen, was wird jetzt passieren, wenn der wach wird, ne? Der schlafende Fremde hat davon geträumt, wie er unterwegs war mit dem großen Koffer übers Meer. Und dann wird er wach und dann sieht er, was die Tiere gemacht haben. Und jetzt bleibt eine Seite ohne Worte. Du siehst einen Tisch und du siehst eine Tasse, die geklebt ist. Und das finde ich wunderbar.
Das heißt, die Kinder können das füllen sozusagen mit ihrem Gedanken.
Genau, mit ihren Gedanken und sagen, hey, was ist das jetzt? Das ist die zerbrochene Tasse und jetzt ist sie geflickt.
Ne? Ja, hat die geklebt.
Ob das schön ist, wir gucken. Und dann ist es tatsächlich so, dass sie sagen, wir waren ganz fleißig, als du geschlafen hast, weil wir hoffen, dir gefällt das. Guck mal, was wir gemacht haben. Und den Koffer haben wir repariert, so gut wir eben konnten. Da siehst du auch so einen kleinen Werkzeugkasten, ganz süß. So, und dann steht da tatsächlich eine kleine Hütte, die natürlich anders aussieht als die heimatliche, die er hatte. Die Tasse auf dem Tisch, ein Tisch und ein Stuhl und der Koffer an der Wand. Und jetzt gibt's nur ein einziges Problem. Das Tier freut sich und sagt, danke, das ist perfekt. Es gibt nur ein einziges Problem. Wir brauchen mehr Tassen.
Also Chris Naylor Ballesteros, der Koffer bei Fischer Sauerländer ab 4 Jahren.
Du hattest ja noch ein zweites Buch. Das ist das kleine Pferdchen
Mahabad.
Genau.
Das hat Satomi Ishikawa geschrieben, eine, muss man dazu sagen, eine Japanerin, die aber schon viele, viele Jahre in Frankreich lebt. Und es ist aus dem Französischen übersetzt worden von Markus Weber, der der Verlagsleiter auch von Moritz ist. Aus dem Moritz Verlag kommt dieses Buch, Kleines Pferdchen Mahabad.
Ab wie vielen Jahren würdest du es empfehlen?
Ich würde auch sagen, ab vier.
Ab vier.
Vier, fünf. Mhm. Also das ist immer so für mich das beste Bilderbuch. Also bis drei sind so die Pappbücher und dann geht's los mit den großen, mit den umfangreicheren Geschichten, mit dem Schauen über den Tellerrand und gucken, was gibt's noch auf der Welt. Ich liebe übrigens immer auch oder achte auch auf Vorsatzseiten. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also das Entree in ein Buch finde ich ja schon mal immer ganz toll. Und hier hast du eine Wiese mit wunderbaren Blumen. Sämtlicher
im Vorsatzpapier.
Ich könnte, genau, ich könnte sie jetzt nicht alle benennen, aber es ist schon mal wunderschön naturalistisch gezeichnet.
Wo spielt das? Wo ist die Wiese?
Das ist in Kirgisien und das Ganze findet dort statt und wir tauchen ein in eine ganz fremde Welt, die wir so nicht kennen, gerade als Städter überhaupt nicht. Und zwar wird Jamila abgeholt von ihrem Großvater aus dem Dorf und sie sitzt mit dem Großvater auf dem Pferd und sie reiten dorthin, wo die ihre Pferdeherden haben. Und dort steht eine riesengroße Jurte, in denen wohnen Großvater und Großmutter über den Sommer und sie darf über die Sommerferien da bleiben. Und dann gibt es dort ein Pferd und das ist Schwarzpferd. So haben es die Großeltern genannt. Und Schwarzfell hat sich irgendwie am Bein verletzt. Und Großvater verbindet das Bein. Übrigens die Gesichter von diesen Menschen großartig gezeichnet. Du siehst, dass das nicht wir sind. Also nicht wir, ich sag's jetzt mal, die ganz westliche Hemisphäre. Du siehst, dass das fremde Gesichter sind, für uns fremde Gesichter, andere Gesichter.
Die Wangenknochen.
Ja, und das hat die Zeichnerin so wunderbar eingefangen.
Das ist Aquarell und Gouache, glaube ich, so eine Mischtechnik.
Würde ich denken, ne?
Ja.
Und ich finde die Pferde großartig gezeichnet. Ich finde die Lebendigkeit der Tiere. Jede Seite lebt durch diese wunderbaren Zeichnungen, die so lebendig sind. Und ein bisschen taucht man auch ein, wie so in ein altes Märchen. Das fand ich auch so schön. Ein bisschen eine Welt, die für uns fremd ist und märchenhaft daherkommt. So, und dann versucht Großvater, das Bein wieder zu heilen von diesem Pferd und Jamila darf ihm helfen. Und das finde ich auch so toll. Sie darf dann, und das finde ich großartig, wenn ältere Menschen auch kleineren was zutrauen. Sie darf dieses Pferdchen ganz alleine versorgen. Das heißt, sie wickelt den Verband ab, sie macht es sauber, die Wunde, und sie verbindet es neu. Und das wird alles gezeigt.
Und sie ist ja noch klein, sie geht noch nicht zur Schule.
Na, sie hat Ferien, heißt es. Es sind Sommerferien. Oder? Lass sie in die erste Klasse gehen.
Ja, aber
sie
sieht noch sehr klein aus.
Sie sieht sehr klein aus, wenn man sie sieht, genau. Mhm. Übrigens könnte man die Pferde zählen, wenn man Lust dazu hat. Man sieht immer die Pferdeherde im Hintergrund. Mhm. Und Kindern im Alter zwischen 4, 5, 6, wo sie dann anfangen zu zählen, haben da ganz viel Spaß dran. Also das ist nochmal so ein kleiner Nebeneffekt.
Man merkt deine Erfahrung als Erzieherin.
Yes. So soll es sein.
Yep.
Und wie gesagt, dieses Vertrauen, das der Großvater in Jamila hat, dass sie das eben selber kann, dass sie das alleine erledigen darf. Er erklärt ihr, dass man den Verband wie eine Acht wickeln muss. Sehr schön, kann man mal mit Kindern üben. Und jeden Tag holt sie frisches Wasser, das ist ganz sauberes Quellwasser und versorgt dieses Schwarzfell. Und dann fällt ihr ein, nee, Schwarzfell ist eigentlich kein schöner Name für dieses Pony, obwohl es ganz schwarz ist. Sie würde es Mahabad nennen. Und das finde ich auch toll. Wir lernen hier gleichzeitig ein bisschen Kirgisisch. Mahabad heißt Liebe. Auf Kirgisisch.
Mahabad, klingt gut.
Mahabad, Liebe. Ja, sie hat sich völlig verliebt in dieses Pony und das finde ich auch ganz, ganz rührend, wie das erzählt ist. Und,
ist ja auch das Kleine zum Kleinen. Ne?
Genau.
Passt ja.
Das ist so schön, es passt. Und es wird so sein, dass sie natürlich das Ganze wieder verlassen muss. Übrigens, Chu-Chu lernen wir auch noch. Das heißt los, los. Mhm. Also ich kann jetzt zwei Worte auf Kirgisisch.
Chu-Chu, okay.
Ja, damit
ermuntert sie das Kind, das genau. Fohlen sozusagen.
Dass es aufsteht. Es muss aufstehen und alleine laufen können.
Und dann, dann sagt sie Chu-Chu.
Okay. Ist das süß? Chu-Chu, ja. Also das heißt los. Ne? Ich habe schon wieder was gelernt. Ich liebe es, aus Büchern auch was zu lernen. Und einfach nebenher, ne, als Effekt.
Kinder auch.
Genau. Und dann muss sie natürlich auch schön gemacht, wie sie mit dem kleinen Pony eben spielt, wie sie das ermuntert, aufzustehen und wie sie dann ganz erschöpft und platt neben ihm liegt und beide schlafen ein. Das ist so wunderschön gemacht. Und dann sieht man nochmal zum Schluss, wie Mahabad nochmal zur Jurtentür reinschaut. Es ist Abend und man sieht die Spielsachen, die Jamila dort hat, die Großeltern. Und dann wird sie natürlich wieder nach Hause müssen in ihr Dorf, in dem sie zu Hause ist und sie wird sich trennen müssen. Also auch eine schöne Geschichte, dass man sich trennt und sie sagt, was glaubst du, Großvater, wird Mahabad mich wiedererkennen im nächsten Jahr? Und der Großvater sagt, auf jeden Fall, wer so eine Verbindung eingegangen ist, der kennt sich fürs Leben.
Toll.
Also es ist einfach wunderschön gemacht. Mhm.
Ich kann ja immer weiter zuhören. Ich habe das Gefühl, wenn du noch 10 Bilderbücher vorstellst, da sehe ich auch immer wieder Sachen drin, die ich beim Selberlesen gar nicht gemerkt habe. Und jetzt kann ich schon nachvollziehen, warum du so viel vor Kindern vorliest und mit ihnen zusammen die Bilderbücher nicht nur liest, sondern auch
unsere
spricht.
Expertin, ich sag's.
Ja. Mhm. Wir erzählen das und wir erleben das. Und weißt du, das ist das Tolle an diesen Kinderbüchern, an diesen Bilderbüchern. Kinder leben absolut in diesen Bildern, entdecken Dinge, wenn du jetzt sagst, du entdeckst Sachen, die du vorher nicht gesehen hast, die ich dir jetzt gezeigt habe. Mhm. So zeigen Kinder mir Dinge, die ich vorher nie gesehen habe. Ich habe einen Enkel, der lebt so in diesen Büchern, der wird jetzt 6, der zeigt mir immer wieder in den Büchern Sachen, dass ich denke, Mensch, Benno, du hast recht, toll. Und das hätte ich nicht gesehen, weil wir Erwachsenen schauen ganz anders. Und Kinder, für die ist das lebendig, für die ist das real, sobald du dieses Buch aufschlägst und liest.
Ja, jeder, der noch nicht lesen kann, dessen Stärke ist das Betrachten und das Schauen. Und deswegen sind die immer besser, auch bei den Wimmelbilderbüchern, die sind immer besser als wir Erwachsenen. Das
immer
ist das Tolle.
Viel besser. Mhm.
Naja, wir haben ja noch eine ganze Reihe von tollen Tipps, die wir jetzt gesammelt haben. Deswegen geht es ja jetzt eigentlich weiter mit Sydney Smith und Unsichtbar in der großen Stadt. Das ist dann schon für etwas Ältere erschienen bei Aladdin. Und da
ja, stopp.
Ich finde das nicht für Ältere. Auch das würde ich 5-jährigen Kindern in die Hand geben und ich schwöre dir, die wissen viel eher als du und ich, um was es da geht.
Ja, mich hat
das die können sehr genau gucken, das stimmt. Ja. Also ich würde sagen, ab 5 würde ich es etwa einschätzen, weil es ist ja schon ein mutigeres Buch. Mhm. Und zum selber lesen, es hat wenig Text, es ist und die Schrift ist gut, das kann man ab 7 auch selber lesen.
Genau, also 1., 2. Klasse,
ja,
Ende der 2.
sollte
man ja lesen können und manche können es ja eher. Das ist ja sowieso auch die Stärke der Bilderbücher, dass ich, wenn ich auch die Texte kenne, dass ich das lesen kann. Ich habe immer gesagt, holt eure Bilderbücher raus, wenn ihr in die Schule kommt.
Wenn das Schriftbild, das muss gut sein. Also es
das
gibt ganz schlimme Schriftbilder, da geht gar nichts. Aber jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, um was es geht. Also was man sich vorstellen muss. Die ersten Seiten von dem Bilderbuch sind ohne Worte, ohne Text. Die Bilder sind wie beim Comic, so in Panels angelegt. Dann öffnet sich grandios eine Doppelseite. Also wir begleiten ein Kind, dick eingemummtes Kind, vielleicht ein Junge, vielleicht ein Mädchen, spielt auch keine Rolle, mit Mütze und Schal, auf seiner Straßenbahnfahrt durch die Stadt. Das steigt aus und das ist ganz klein inmitten von diesen großen Gebäuden in der Stadt. Und wir hören dann die Stimme von dem Kind, keiner sieht dich und es ist überall fürchterlich laut. Und mit dem Kind gehen wir als Betrachter dann durch die Straßen, durch Abkürzungen, Seitenwege, plötzlich dichter Schneefall, der einsetzt und das Kind gibt Tipps, wie man sich in der großen Stadt behaupten kann. Und ich finde, das sind betörend schöne Bilder, so in Aquarellen und Mischtechnik, in unterschiedlichsten Formaten. Auch das ist gekonnt. Und von Seite zu Seite beginnen wir jetzt zu verstehen, dass es sucht jemanden. Wir wissen es noch nicht, du sagst, die Kinder ahnen es schon, es gibt Hinweise. Es hängt ein Zettel auf, da wird was gesucht, da ahnen wir es dann. Und am Ende dieses langen Weges wartet eine junge Frau im Schnee, die Mutter, die viel Vertrauen in ihr Kind gesetzt hat, es allein hat suchen lassen. Und ich finde, in diesem Bilderbuch, da liegt unglaublich viel Spannung, da liegt viel Zuversicht, da liegt viel Gefühl.
Mhm. Gebe ich dir recht, ich finde das wunderschön und ich mag diese Bilder unglaublich gern. Diese Bilder sind betörend schön, wirklich. Also es macht ganz, ganz viel Freude, sich diese Bilder anzusehen und in diesen Bildern zu verschwinden. Also es ist wirklich großartig gemacht und ich finde es immer, immer wieder schön, wenn Kleinen auch etwas zugetraut wird. Und das ist hier in diesem Buch eben auch der Fall. Ne? Kleine sind nicht, weil sie klein sind, können sie nichts, sondern man kann ihnen mehr zumuten, als wir Erwachsenen manchmal glauben.
Und wir hoffen jetzt egal ob als Kind, als Erwachsene, wir hoffen natürlich, dass das Kind das, was es sucht, auch findet. Und es gibt so einen kleinen Hinweis. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja,
am Ende des Buches.
Gesehen.
Doch, du hast den gesehen.
Ja, es hat mich sehr gefreut. Weil ich brauche auch die Lösung, ehrlich gesagt.
Ja, also es ist ein Angebot zumindest. Ja. Wir sehen nämlich in der dicken Schneeschicht, da sehen wir Fußspuren. Und dann kombinieren wir und sagen, ach, Moment mal. Das ist vielleicht gar nicht so weit vom Haus entfernt. Vielleicht ist es wieder zurückgekommen.
Genau. Und das ist so schön, ist so tröstlich. Und ich glaube, das ist auch was, was Kinder gut finden. Also ein ganz offenes Ende. Klar, da kannst du viel erzählen, viel diskutieren mit den Kindern. Aber so eine kleine Lösungsmöglichkeit ist schön, ist tröstlich, dass man das, was man, wo man sich ja dann auch viel Mühe gegeben hat, es wiederzufinden, dass es vielleicht tatsächlich wiederkommt.
Wir haben ein vielleicht weniger politisches Buch noch. Birgit, nämlich was Kindern Spaß macht, auch kleineren, zum Vorlesen wunderbar, nämlich ein Reimbuch.
Ich habe gedacht, Gedichte sollen nicht fehlen. Und das heißt Kuddel, Muddel, Remi, Demi, Schnick, Schnack. Es ist nicht das erste Buch von Arne Rautenberg, was er mit Nadja Budde gemacht hat. Es gibt da schon einen Vorläufer und groß drauf gedruckt Gedichte für alle. Und Gedichte sind ja immer so, dass viele Leute sich da nicht so rantrauen. Und Kinder lieben es. Kinder lieben Gedichte. Und wenn ich mit Kindern Gedichte gelesen habe oder ja doch, dann kann ich das so sagen. Dann kam das immer, dass sie selber gereimt haben. Und hinterher haben wir immer irgendwelche Blödsinnsätze gereimt. Und das finde ich so faszinierend, dass sie das sofort aufgreifen können. Und deswegen finde ich Gedichte so wichtig, weil es auch eine wichtige Facette und eine schöne Spielerei unserer Sprache ist. Und weil ich diese Gedichte so großartig finde, ist im Peter Hammer Verlag erschienen, will ich eins lesen. Also, was die Miesmuschel meint. Ist das nicht fies, dass ich so mies bezeichnet bin? Naja, ich meine, ist das nicht gemein, eine Muschel zu sein mit nur einem Fuß und ganz ohne Bein? Von außen gesehen ist mein Miesmuschelhaus nicht gerade schön. Doch siehst du mich eins beim Strandspaziergang vielleicht? Zerschlagen kaputt schillert in mir das schönste Perlmutt. Das ist nur ein Beispiel. Und diese Gedichte gehen weiter. Es geht oft um Tiere, die vielleicht mit sich nicht ganz glücklich sind oder Feuersalamander, die an der Ampel stehen und dann kommt das Licht, fängt Feuer und nachher sind die beiden nicht mehr da. Oder es geht um einen Regentropfen, der einfach nach unten fällt. Ich falle auf dich, du fällst auf mich. Und das wird dann auch in Buchstaben so gesetzt, dass die Regentropfen die Schrift auf den letzten Satz fällt. Und ich finde, das ist wunderbar gemacht. Finde ich auch gut hier das Gartendrama. In einem kleinen Garten, da sprachen zwei Tomaten. Die eine sagt, du bist noch grün. Und ich bin längst schon rot. Da sagt die andere, ich reife noch und du bist morgen tot.
Also, okay, morbider Charme.
Ja, und auch das liebe ich und das lieben auch Kinder. Und ich bin davon überzeugt, dass das allen Eltern Spaß macht oder allen, die Spaß haben, vorzulesen, mit Sprache zu spielen, dass das eine wunderbare Geschichte
ist. Bei dem Tomatengedicht geht es garantiert dann so, dass die, das sind ja zwei Figuren, die miteinander sprechen und Kinder lassen sofort auch zwei Figuren miteinander sprechen. Das geht zack, zack.
Das finde ich so wunderbar daran, dass man eben Kinder dazu ermuntert, auch mit Sprache ein wenig zu spielen und Sprache nicht immer ganz so ernst zu nehmen, sondern einfach obwohl das natürlich ernstzunehmende Sprache ist, gar keine Frage. Aber was ich damit sagen will, dass man auch lachen kann und dass man Spaß haben kann an den Wörtern.
Also Arne Rautenberg, Kuddel, Muddel, Remi, Demi, illustriert von Nadja Budde, Peter Hammer Verlag, ab 5 Jahren.
Na, genau. Dann darf man vielleicht noch sagen, Gedichte, wie gesagt, tun sich manchmal schwer. Aber vor gar nicht so langer Zeit sind auch von Nils Mohl 2 Gedichtbände erschienen, einmal für Kinder und einmal für Jugendliche. Auf den darf man dann gerne hinweisen. Und wir haben ihn schon erwähnt, Uwe Michael Gutschan ist so ganz nebenbei auch ein ganz hervorragender Lyriker, auch ein Kinderlyriker. Auch von ihm gibt es in diesem Jahr erschienen.
Ein kleinen Verlag, der Elif Verlag, kennt man gar nicht so.
Nee, aber auch ein Band mit Kindergedichten. Man muss ein bisschen suchen, aber die Suche lohnt sich, Kinderlyrik zu finden.
Was können wir denn zum Selberlesen empfehlen, wenn das Kind schon gut lesen kann und selber lesen kann?
Ja, zum Beispiel das neue Buch von Wilk Mehling, Nächste Runde. Wilk Mehling hat für sein Band Freibad, das ja auch ein Kinderbuch, es geht auch um die gleiche Familie, die jetzt wieder eine Rolle spielt, in diesem Jahr den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Kinderbuch bekommen. Und siehe da, es gibt noch viel zu erzählen über die besondere Familie, die er dort einen Sommer lang im Freibad begleitet hat. Dieser neue Band, Nächste Runde, schließt so gesehen chronologisch direkt an. Es geht um die Zeit danach, um den Winter und um das
erste Band hat im Sommer gespielt.
Er hat im Sommer gespielt, im Freibad, in der Freibadsaison. Und nun geht es irgendwie weiter und alle drei Bukowski-Kinder, die versuchen sich in ihrer Welt, in der sie zurechtkommen wollen und leben, noch ein bisschen besser einzurichten. Wir haben den Jungen, der beginnt in einem Studio mit Kickboxen. Also er möchte gerne sich so ein bisschen körperlich betätigen, möchte ein bisschen sehr aus dieser Lauchigkeit raus, die er so spürt, und ein Hobby finden, wo er so drin aufgeht, was er für sich hat. Auch um der Tochter des Bademeisters vielleicht ein klein bisschen zu imponieren, die er in der Freibadsaison kennengelernt hat. Seine Schwester, die ein Faible für Französisch hat, versucht, ihre Französischkenntnisse deutlich auszubauen, denn ihr Berufswunsch ist ganz klar Model in Paris. Denn da kann man nämlich auch viel Geld verdienen, in einer großen Wohnung wohnen und ein bisschen aus dieser prekären Situation, in der diese Familie sehr liebevoll miteinander umgeht, aber eben leben muss, herauszukommen. Und dann gibt's noch den jüngeren Bruder, der, ja, nennen wir ihn mal, ein bisschen besonders ist. Vielleicht so ein bisschen autistisch, der hat so sehr manchmal ein bisschen skurrile, schrullige Anwandlungen. Und,
Aber ein super Gedächtnis.
Mhm. Und lebt in seiner Welt. Insofern ist Autismus vielleicht gar nicht so verkehrt.
Mhm. Aber das spielt auch gar keine große Rolle.
Er wird nicht genannt.
Nein, er ist ja einfach einer der Bukowskis, so ist das halt. Er büxt manchmal aus, weil er sich Dinge in den Kopf setzt und die dann auch umsetzt. Naja, und dieses Buch Nächste Runde zeigt eben auch diese nächste Runde, in der diese Familie versucht, klarzukommen und ihr Leben zu organisieren. Und zwar alle miteinander.
Ja, also die haben nicht viel Geld, diese Familie, ne? Drei Kinder und zwei Leute, die arbeiten müssen. Und was ich so großartig daran finde, stell dir mal vor, du hättest einen 8-jährigen Sohn, der plötzlich anfängt, die wollen alle drei ein Hobby haben, ne? Und weil das Hobby Boxen ist und das Hobby französische Sprache, überlegt der Jüngste, der 8-jährige Robby, sich, er will Flaschen sammeln. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Kind, was auf die Straße geht und in den Papierkorb guckt, um Flaschen zu sammeln. Klar, das ist eine ganz ehrenwerte Aufgabe, aber ich weiß gar nicht, ob ich als Mutter damit so glücklich wäre. Deswegen kann ich Frau Bukowski gut verstehen, die Mutter, die ihm dringend davon abraten möchte.
Ja, und die Flaschen sind dann alle unterm Bett gesammelt, ne? Das ist dann schon nochmal eine Sache für sich. Wobei ich muss sagen, der erste Band, den fand ich noch stärker, noch kompakter. Also ich würde beide unbedingt jetzt im Doppelpack empfehlen, zu lesen, zu kaufen. Wie auch immer, weil bei dem ersten hat man sozusagen die Szenerie eines einzigen Sommers, da sind die Kinder natürlich ständig zusammen. Hier ist der Alltag dann stärker da, die Sommerferien sind weg. Und dann sind natürlich auch die einzelnen Möglichkeiten, was miteinander zu machen, natürlich geringer. Also wir begleiten dann mehr den männlichen Protagonisten bei seinen täglichen Angelegenheiten.
Was ich an dem Willy Gmeling einfach schätze und liebe, der hat eine Art, die Kinder sprechen zu lassen, die mich sehr, sehr beeindruckt und die mir sehr viel Freude macht zu lesen. Und das finde ich so schön. Man begleitet diese drei so gerne und diese Familie begleitet.
Das sind sehr authentische
so
Dialoge.
Ne? Ja. Ja, und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Kurze Dialoge, also jetzt nicht so Kettensätze. Und du hast sofort die Stimmung, also diese was diese drei Kinder fühlen.
Ja, das vermittelt der wunderbar. Ganz toll, das muss man sagen. Also Willy Gmeling, nächste Runde, Peter Hammer Verlag, müssen wir noch dazu sagen, und ab 10 Jahre etwa.
Ja, würde ich denken.
Und das ist das Unprätentiöse, der Alltag, hattest du vorhin gesagt, keine Magie, aber wir haben noch was mit Magie.
Und mit Koffern.
Ist mir erst aufgefallen beim Auswählen, als ich es dann nochmal mir angeschaut habe, dass das schon wieder ein Koffer ist. Aber dieser Koffer ist ganz anders. Das ist ein Straßenjunge in Madagaskar, Rabé, den wir kennenlernen. Der erbt einen alten Koffer und sein Leben ändert sich von einem Tag zum nächsten mit einem Schlag. Er findet darin eine Karte, eine Schatzkarte, die zu einem Ort im Dschungel führt. Dieser Koffer birgt unglaublich viele Böden, denn das ist ein Koffer, wie sich nachher herausstellt, der magisch ist, von einem Magier und mit vielen verschiedenen Geheimfächern versehen ist. Er wird einen Freund bekommen, das ist Benja, und mit dem macht sich Rabé auf die Suche nach dem Schatz. Er kann übrigens nicht lesen und deswegen muss er immer jemanden mal fragen. Benja kann dann Gott sei Dank lesen und wird ihm sagen können, in welche Stadt man reisen muss. Und es ist wunderbar erzählt, wunderbar spannend erzählt.
Wer hat es geschrieben?
Antonia Michaelis. Und Antonia, wir tauchen ab in das Madagaskar und das Madagaskar der Straßenkinder. Und Antonia Michaelis hat dort 2 Jahre mit ihrer Familie gelebt und deswegen ist ihr die Idee zu diesem Buch, diese Straßenkinder gibt es. Deswegen ist ihr diese Idee zu diesem Buch gekommen. Und was für mich eben das hoffnungsfrohe ist, dass es zwei Leute dann vielleicht auch mal schaffen, aus diesem Alltag auszubrechen.
Ist ein sehr ungleiches Paar, die beiden Jungs, der Straßenjunge und der aus sehr behütetem Haus.
Ja. Der aus einem Gefängnis ausbricht, wenn du so willst, ne? der sich da sehr eingesperrt.
Aus dem goldenen Käfig.
Ja, aus dem goldenen Käfig, genau. Mhm. Und die beiden machen sich auf den Weg und wie sie das dann schaffen, diesen Schatz, der sich nachher als was ganz anderes entpuppt, zu finden, ist wunderschön erzählt. Ein Abenteuer, eine abenteuerliche Reise durch Madagaskar.
Das ist Spannung pur von Seite zu Seite. Mhm. Mir war es manchmal so haarscharf wie in Filmen, so Cuts war es mir manchmal haarscharf zu viel, wo ich dachte, oh, jetzt immer in letzter Sekunde. Also da hat sozusagen immer nur ein Hauch gefehlt und es wäre schlecht ausgegangen. Also das war manchmal sekundengenau getimt. Erzählen kann Antonia Michaelis, ganz tolles Buch, Der Koffer der 1000 Zauber bei Oetinger ab 10 Jahre.
Dann kommt...
Haben wir vielleicht, springen wir schon in die nächste Altersgruppe zum Jugendbuch. Mhm. Ich würde sagen, so ab 11, 12, Anna Wolz, Haifischszene von Carlsen Verlag ist das erschienen. Und wir haben da Atlanta, die sich vorgenommen hat, an einem Tag rund ums Eiselmeer zu fahren, die also auf Finley trifft. Es ist fast ein Unfall, aber auch ein Zufall. Und die radeln also ein Stück zusammen. Beide fliehen vor etwas. Die Atlanta hält es zu Hause nicht mehr aus, weil an diesem Tag ihre Mutter die Diagnose bekommen soll, ob die Krebstherapie erfolgreich war. Und der Finley, weil er denkt, dass seine Mutter bereut, ihn je bekommen zu haben. Und die Atlanta will am Abend wieder zurück sein. Das muss man sich vorstellen, 360 Kilometer rund ums Eiselmeer. Ihre Eltern wissen auch nichts von diesem Ausflug. Sie will ja am Abend wieder zurück sein. Der Finley will nie mehr zurück. Und die beiden sind sehr unterschiedliche Typen. Die raufen sich zusammen und in den Kapiteln, die witzigerweise nach Kilometerangaben unterteilt sind, finden wir, ich finde, ganz starke Dialoge, sehr fein austarierte Beschreibungen des Innenlebens der beiden und auch wenn es eben eine Ich-Erzählerin gibt, die Atlanta. Und ja, dieses Wütendsein, Meckern, sensibel sein auf der anderen Seite, die eigenen Kräfte überschätzen, ab und an auch einen Tunnelblick haben, all das dürfen die beiden Figuren und tun es meiner Meinung nach in einem für den Leser sehr gut ausbalancierten Tempo. Das sind gar nicht viele Seiten. Ich muss mal gucken, 96 hier, glaube ich, sind es. Oder
nicht mal
89 Seiten. Aber es ist ein starkes Erzählstück.
Lohnt sich absolut zu lesen. Und was ich immer so großartig finde, Kinder glauben ja wirklich, wenn sie etwas tun, was sie jetzt herausfordert, dass man damit eine Situation ändern kann. Das finde ich Wahnsinn. Das ist ja nicht das erste Buch, was sowas beschreibt und das ist nicht die erste Geschichte, die man mitbekommt, dass Kinder glauben, wenn ich etwas tue, dann. Dieses Wenn-Dann. Mhm. Und das ist ja hier bei der Atlanta eben auch. Und ich finde, das erzählt die Wolz ganz großartig. Man begleitet die unglaublich gerne und wünscht ihnen eigentlich, dass das alles so klappt. Und ja, das Ende ist ja dann auch tröstlich.
Gehen wir nochmal eine Altersstufe höher. Haben wir da für die ab 13, ab 14-Jährigen auch noch was im Koffer, sage ich jetzt?
Also die Linn Skåber, das ist eine Norwegerin, hat ein Buch geschrieben, Being Young nennt sie es, Uns gehört die Welt als Untertitel, illustriert von Lisa Aisato. Das ist aus dem Norwegischen übersetzt und von Gabriele Heves. Wenn man sich um Übersetzung kennt, dann kennt man auch Frau Heves. Und das ist eine Geschichte mit einem Vorwort, wo die Frau Skåber eben erzählt, dass sie mit Kindern gesprochen hat, mit Jugendlichen gesprochen hat, die mitten in der Pubertät stecken und die sie tatsächlich so dicht rangelassen haben, dass sie sich geöffnet haben. Und diese Geschichten ihrer Befindlichkeiten, die Gefühle dieser 14-, 15-, 16-Jährigen, die versucht sie hier in Geschichten zu schreiben. Es gibt immer kleine Statements, die die Kinder tatsächlich so gesagt haben. Es liegt große Macht darin, erwachsen zu sein. Mein Sportlehrer nutzt diese Macht die ganze Zeit. Er glaubt, besser zu sein als wir, dabei ist er nur älter. Und diese Zerrissenheit, die Kinderzimmertür ist zu und die Tür zu der Erwachsenenwelt steht noch nicht auf. Diese oder ist noch nicht ganz geöffnet, man weiß noch nicht, wohin man geht, das ist erst ein Spalt. Und diese Gefühle dieser jungen Menschen hier aufzuschreiben und sie so zu erzählen, sie sagt, sie hat dann aus drei Geschichten von Kindern vielleicht nur eine geschrieben, weil sie gar nicht alle aufschreiben konnte, aber sie bedankt sich ganz herzlich dabei, dass die bei den Jugendlichen, dass die sich so geöffnet haben und ihr so ihre tiefen Gefühle erzählt haben.
Das ist ein Spagat, ne, finde ich. Ist ein Spagat auf der einen Seite. Sie verdichtet es immer. Die Geschichten sind so 4-5 Seiten im Schnitt. Mhm. Sie verdichtet es und gleichzeitig hören wir, finde ich, klingt diese authentische Stimme der Vorbilder. Also ich sehe die direkt vor mir. Die klingt durch.
Und das gelingt ihr gut. Ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt, dass Jugendliche also so frei sprechen und dass sie das so eben wiedergeben kann. Und ich glaube, dass das auch für die Zielgruppe der 14, 15, 16-Jährigen eine gute Geschichte ist. Also, dass man sich wiedererkennen kann.
Sehe ich auch
kann.
So, aber ich sehe großes Stirnrunzeln bei meinem Kollegen.
Bei Ralf, ich weiß.
Ja. Du ahnst es, okay.
Ja, ich finde das Herangehen so als eine Art Doku-Fiction gar nicht schlecht. Ich habe aber beim Lesen durchaus das Gefühl, dass sie da sehr einen literarischen Ton reingebracht hat. Die sind teilweise sehr gebundene Texte sind dabei, sie sind formal sehr streng. Das halte ich schon für, da hat die Autorin als lyrisches Ich schon auch sehr eingegriffen, indem sie verdichtet hat, indem sie da sprachlich eingegriffen hat. Und da bin ich mir eben sehr unsicher, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass es ein Buch für Erwachsene ist, die verstehen wollen, wie Pubertierende in dieser Situation sind. Weil das verbindet eigentlich alle Geschichten miteinander, diese Situation zwischen Kind und Adoleszent oder also genau. Am Ende der Kindheit, am Anfang von Jugend mit all diesen Widersprüchen, was Körper, was...
ja, und du kannst nicht mehr zurück, ne?
Genau, also da bin ich mir sehr unsicher und ich muss auch sagen, da werdet ihr mir gleich auch widersprechen. Ich finde die Illustrationen von Lisa Aisato teilweise wahnsinnig kitschig.
Und ja, ich gebe dir recht.
Da zucke ich halt manchmal sehr zusammen. Und ja, deswegen bin ich so ein bisschen zwiespältig, aber kann mir aber vorstellen, dass das Buch mit Jugendlichen zusammen schon funktioniert oder auch Jugendliche erwischt, die sich in bestimmten Geschichten und Situationen dann wiederfinden.
Ich glaube, darum geht es, dieses sich wiederfinden. Ja. Nämlich die Bestätigung, ich bin da nicht allein mit diesem Gefühl.
Ja, pass auf, sagen wir's, ich sag's mal so. Ich gebe das jetzt jemand in die Hand, die Zielgruppe ist, eine 16-Jährige. Und dann bin ich gespannt, was die mir dazu sagt.
Gut. Wir auch.
Und ja, ich sag's euch dann.
Gut. Wir haben noch was Lyrisches dabei.
Ja, im weitesten Sinne sagen wir mal was Literarisches, was mit einem relativ großen Anspruch daherkommt. Aber das kennt man bei der Autorin Elisabeth Steinkellner schon. Die schon in allen möglichen Formen für alle möglichen Altersgruppen von Bilderbuch bis Jugendbuch abgeliefert hat. Und ihr neuestes Buch heißt Papierklavier. Das ist ein Jugendbuch. Wir haben so ungefähr ab 15 Mal als Lesealter angesetzt. Illustriert von Anna Gusella. Das ist in dem Falle wichtig, weil das Buch schon als Gesamtwerk daherkommt. Es tut auch so, als sei es handgelettert. Es ist
wie eine Art Tagebuch, kommt es daher, ne?
Wie so eine Art Skizzenbuch. Und viele Dinge werden einfach auch illustrativ umgesetzt, die in der Geschichte erzählt werden. Worum geht es? Es geht, ja, da sind wir wieder bei Wilk Mehling ein bisschen. Eine etwas prekäre Familie, wo drei Kinder nur ein Zimmer haben, wenig Platz, in einem Haus, in dem ein, zwei Stockwerke drüber Oma Sieglinde gewohnt hat, gelebt hat. Und
die aber gar nicht die wirkliche Oma war.
Nicht die wirkliche Oma war, aber zu der vor allem das jüngste Mädchen eine enge Beziehung hatte, denn Oma Sieglinde hatte wahnsinnig viel Platz und einen Flügel. Und an dem Flügel hat das kleine Mädchen Klavierspielen gelernt und ja, hat Talent bewiesen, kann sogar eigene Lieder komponieren mittlerweile. Und ja, ganz überraschend, die Oma Sieglinde stirbt. Aber das ist nur eine der Handlungsstränge dieser gar nicht so langen Geschichte. Das zweite ist ja, wir begleiten die Hauptfigur, wie heißt sie nochmal gleich?
Maya,
die ist 16.
Genau. Auch die begleiten wir, weil die zum Beispiel vor der Schule drumherum in einem Laden jobbt, um ein bisschen Geld zusammenzukriegen.
In einem Saftladen.
Einem echten Saftladen.
Schönes Bild.
Um mit dem Mehr an Geld eben die Klavierstunden für die kleine Schwester finanzieren zu können, weil sie noch auf der Suche nach einer Klavierlehrerin sind. Weil die Idee, dass vielleicht als Erbe dieses Klavier oder dieser Flügel zu ihnen in die Wohnung kommen könnte, scheitert einfach schon mal am Platz. Schon mal die Idee. Also sie bekommen den Flügel natürlich
auch nicht. Die Mutter reißt sich 10 Beine aus, aber muss irgendwie die Kinder über Wasser halten. Genau. Es gibt dann noch eine mittlere, die Ruth, die auch immer wieder ihre Träume hat. Also sind alle, die ganze Familie wird eigentlich ganz gut beschrieben, aber so mit Spotlights. Also mir kommt das so im Bild vor, als würde die manchmal die Frau Steinkellner solche Spotlights werfen. Tagebuchartig ist das gut gemacht und man merkt, dass die Steinkellner sehr gut auch im lyrischen Ich, weil sie verdichtet wahnsinnig gut.
Und auch da ist wieder, das habe ich schon bei Wilk Mehling angemerkt, auch da spielen wahnsinnig viele Einzelthemen eine kleine Rolle. Also Maya ist jetzt nicht so ganz schlank. Da geht viel um die Frage, wie nehme ich mich selber wahr? Also Body Positivity ist da ein Thema. Dann hat sie zwei Freundinnen mit Sternchen in der Mitte. Also Jungs, die Mädchen als Mädchen leben oder sich als Mädchen definieren. Mhm. Die aber jetzt nicht, das wird nicht wahnsinnig thematisiert. Die sind einfach da. Und die eine ist ein Mädchen mit einem Penis. So ist sie beschrieben und das reicht schon. Und also diese ganzen Facetten spielen in diese kleine Geschichte mit rein, die, wenn man so will, eine Zeit umfasst von die Oma stirbt bis zu das Testament wird eröffnet und überraschenderweise bekommt die Familie doch etwas von
Oma. Aber nicht verraten, aber nicht verraten.
Ich verrate nicht was.
Gut, nein.
Nicht spoilern, nicht spoilern.
Nein.
Genau. Und diese Zeitspanne ist das, worüber erzählt und gezeichnet wird und das Ganze in einer, finde ich, immer wieder unglaublich schönen und sehr, sehr literarischen Sprache. Auch immer wieder nah am Puls der Zeit. Also, das ist eigentlich, echt hervorragendes Erzählen für Jugendliche.
Elisabeth Steinkellner, Papierklavier, illustriert von Anna Gusella bei Belz und Gelberg ab 15. Also das ist was für die älteren Jugendlichen schon. Und das ist, ich finde, sogar was für Erwachsene. Das haben wir noch was im Sachbuch?
Naja, in der Praxis darf natürlich ein echtes Praxissachbuch nicht fehlen. Und deswegen haben wir noch das Sachbuch Nette Skelette.
Oh, das sieht aus, was der Kollege hier hervorzieht. Da gruselt es mich ja gerade. Okay, sieht gut aus.
Ja, der Untertitel heißt Röntgenbilder von Tieren und Pflanzen. Und am Anfang wird auch erklärt, wie diese Bilder in diesem Buch zustande kommen. Denn der, naja, was heißt Illustrator, ist in dem Falle falsch. Fotograf ist irgendwie auch falsch, sondern der Röntgenarzt, der sich ein altes Gerät nach Hause hat liefern lassen.
Ist er Arzt?
Weiß ich gar nicht, aber
Arie van Riet heißt
er. Radiologe oder er muss jedenfalls was damit zu tun haben, weil sonst kriegt man normalerweise kein Röntgengerät nach Hause geliefert, wenn man sagt, ich nehm's.
Finde ich sowieso schon schwierig.
Ja. Ist nicht klein, dieses Ding, okay.
Weil er die Idee hatte, in diesem Röntgengerät ganz praktische Dinge zu machen, zum Beispiel Gemälde zu röntgen, um festzustellen, ob die oberste Farbschicht tatsächlich der Zeit entspricht, in der das Buch, in der das Gemälde zugeordnet ist. Man kann also damit auch viele andere Dinge machen, unter anderem auch Tiere röntgen und Pflanzen röntgen. Und da hält er ganz spannende Einblicke, weil er das Ganze auch sehr künstlerisch aufbereitet. Aber steht am Anfang auch, die sind nicht verfremdet, die sind nicht gefotoshoppt, sondern dezent an manchen Stellen mit Farben.
Es sieht sehr künstlerisch aus, wenn ich hier blättere. Sehr künstlerisch. Hat was Ästhetisches, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Erst habe ich gedacht zum Gruseln, aber das ist es nicht. Ist ein Jungsbuch.
Naja, und dann denkst du, Röntgenaufnahmen, wen interessiert das denn? Aber das interessiert absolut und je mehr man sich drin vertieft, desto spannender und schöner wird es, kann ich nicht anders sagen. Diese Bilder des Innenlebens zu sehen, macht schon ganz viel Freude.
Und es wird auch ein bisschen was dazu erklärt. Also man hat natürlich eine breites Band an Tieren, die gezeigt werden, von Fischen über bis hin zu Säugetieren, die natürlich auch im Röntgenbild sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Mhm. Auch Insekten sind ganz faszinierende Lebewesen, wenn man sie mal auf ungewohnte Art und Weise durchblickt.
Das ist toll.
Die Froschschenkel schaut man da ganz genau an.
Ja.
Yes, so sieht ein Froschschenkel von innen aus.
Naja, wir haben gesagt, das ist eher was für Jungs und für jemand, der
das
auch
mal...
Das
weiß ich gar nicht. Dem würde ich widersprechen, aber egal.
Ja, es ist gar nicht
gruselig.
Ich glaube,
dass es auch Mädchen gibt, die sich dafür absolut interessieren.
Klar. Auf alle Fälle ist es ein sehr ungewöhnliches Buch und deshalb mindestens einen intensiven Durchblick wert.
Nette Skelette, erschienen bei Mixed Vision. Sag mal, was ist das denn für ein Rums bei dir im Hintergrund?
Ja, ich habe mich auch gerade erschrocken. Wenn ich das richtig sehe, ist es der, das ist der Stapel der Vorschauen für 21, früher 21. Der muss ja noch gesichtet werden und ist gerade umgefallen.
Bevor der zweite daneben umfällt, schnell sichern.
Ich sage tschüss.
Okay.
Und bedanke mich bei euch. Es war wunderschön mit euch.
Mit dir auch, Birgit. Bis die Tage.
Auf ein Wiedersehen.
Ja,
alles Liebe euch.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. So, die Kinderbuchpraxis hat jetzt jeden Monat eine öffentliche Sprechstunde und ihr könnt gerne dabei sein. Einfach den Kanal abonnieren. Und für Ideen, Themenvorschläge, Anregungen eine Mail schicken an
kinderbuchpraxis@mvb-online.de.